Ja, genau. Denn systematisches Testen, das ist ja das A und O für die Softwarequalität. Es geht halt darum, Fehler wirklich gezielt zu finden, nicht nur zufällig drüber zu stolpern. Und ein Dreh- und Angelpunkt, das sagen Ihre Unterlagen ja auch ganz klar, ist das Testkonzept. Das ist mehr als nur Papier. Das ist die verbindliche Abmachung über alles, was beim Testen passiert. Quasi die Spielregeln für Qualität im Team. Und darauf bauen dann das Testmanagement und der detailliertere Testplan auf. Verstehe. Und wir gucken uns dann auch an, wie man diese Qualität vielleicht greifbarer machen kann. Stichworte sind da ja Softwaremetriken und der Codeüberdeckungsgrad. Aber bleiben wir mal kurz bei der Struktur. Das Testkonzept, das gibt also die grobe Richtung vor, oder? Basierend auf dem, was die Software können soll.
Genau, da steckt die Leitplanken ab. Wer macht was? Wie laufen die Prozesse ab? Und der Testplan, der wird dann richtig konkret. Welche Testobjekte, also welche Teile vom Programm werden angeschaut? Wer testet die, wann, womit? Und welche Testaktivitäten braucht man dafür genau? Die Unterlagen sagen ja auch, man sollte den Plan so ernst nehmen wie den Entwicklungsplan selbst.
Leuchtet ein. Bessere Planung, man kann früher sagen, wann was fertig ist, mehr Klarheit für die Projektleitung. Aber gibt's da auch Nachteile, eine Kehrseite?
Ja, durchaus. Je detaillierter Sie das im Testplan machen, desto mehr einzelne Aktivitäten müssen Sie natürlich auch verwalten. Das kann den Gesamtprojektplan schon, ja, aufblähen. Und die Verwaltung wird komplexer. Ein klassischer Trade-off halt.
Okay, verstanden. Nächster Punkt. Softwaremetriken. Wie kann man denn Software vermessen? Um was über die Qualität auszusagen?
Also Metriken versuchen bestimmte Eigenschaften von Software, das können Methoden sein, Klassen, ganze Systeme irgendwie in Zahlen zu fassen. Laut diesem IEEE-Standard 1061 geht es darum, Qualitätsziele messbar zu machen. Und ganz wichtig ist dabei die Skala, die man benutzt. Also nominal, ordinal, rational. Das klingt jetzt vielleicht technisch, aber das bestimmt, was man mit den Zahlen überhaupt anfangen darf. Bei einer Nominalskala, sowas wie Fehlerpriorität, hoch, mittel, niedrig, da kann man nur unterscheiden, aber keinen Durchschnitt bilden, das wäre Unsinn. Bei Verhältnissen geht das schon.
Und ein bekanntes Beispiel aus den Unterlagen ist die zyklomatische Komplexität nach McCabe. Was misst die genau?
Die misst die strukturelle Komplexität. Also sie zählt, vereinfacht gesagt, wie viele unabhängige Wege es durch den Code gibt, wie viele Verzweigungen sind da drin. So ein Wert bis 10, der gilt als eher unkritisch. Über 20, da wird es dann schon haarig. Und über 50 gilt oft als viel zu komplex, kaum noch testbar. Das Spannende ist, das basiert rein auf der Struktur. Was in den Anweisungen steht, ist erstmal egal.
Ah, okay. Das erklärt dann auch, warum Rekursionen, die wir ja oft als komplex empfinden, diese Metrik gar nicht erhöhen. Zeigt irgendwie schön, dass gefühlte Komplexität und gemessene nicht immer dasselbe sein müssen, ne? Kurz erwähnt werden ja auch noch die Halstead-Metriken.
Stimmt, die gehen anders ran. Die zählen Operatoren und Operanden im Code, also die Wörter und Satzzeichen. Und daraus versuchen die dann, Größen abzuleiten, wie das Programmvolumen, den Entwicklungsaufwand oder sogar die geschätzte Zahl von Fehlern, die noch drinstecken könnten. Ein ganz anderer Ansatz quasi.
Gut, von dieser eher statischen Analyse zur Laufzeit, Codeüberdeckung. Wenn Teams sagen, wir brauchen 80% Abdeckung, was heißt das? Fehlen dann 20%? Wird das nicht getestet?
Ja, das ist so ein typisches Missverständnis. Das heißt nicht, dass 20% vom Code nie angeschaut wurden. Es bedeutet eher, dass die Tests, die gelaufen sind, nicht alle möglichen Zustände oder Pfade innerhalb der getesteten Teile erwischt haben. Und der Code-Überdeckungsgrad misst genau das. Wie viel von den Anweisungen, das ist C0, wie viel von den Zweigen in Entscheidungen, das ist C1, oder sogar wie viel von den kompletten Pfaden, C unendlich, wurde durchlaufen.
C0, also jede Zeile Code mal ausführen, und C1, jede Entscheidung, jedes If-Else, jede Schleife, mal mit Ja und mal mit Nein durchlaufen, das sind laut den Notizen so die gängigsten. Warum strebt man nicht einfach immer 100% C1 an?
Naja, weil der Aufwand dafür schnell explodieren kann. Wirklich jede Kombination von Bedingungen zu testen, das ist oft unrealistisch. Deshalb sieht man in der Praxis eben oft Ziele wie C0 gleich 95% und C1 gleich vielleicht 80, 85%. 100% C1 finden auch nicht alle Fehler, aber noch mehr Abdeckung wird dann schnell unverhältnismäßig teuer. Und die Pfadüberdeckung, C unendlich, die ist bei Schleifen sowieso meistens nur theoretisch erreichbar. Unendlich viele Pfade, ne?
Das bringt uns ja zum letzten Punkt. Dieses vollständige Testen, das ist eine Illusion. Das Beispiel in den Unterlagen ist schon krass. Eine simple Funktion, nur 3 16-Bit-Parameter als Input. Das sind über 281 Billionen Kombinationen. Selbst wenn man 100 Tests pro Sekunde schafft, bräuchte man fast 90.000 Jahre. Wahnsinn.
Ja, das muss man sich echt mal klar machen. Es zeigt, alles testen geht nicht. Geht einfach nicht. Die Kunst ist es, intelligent zu testen. Und dafür braucht man gute Methoden zur Testfallermittlung, sowas wie Grenzwertanalyse oder Äquivalenzklassenbildung. Und man braucht sauber dokumentierte Testfälle. Was genau wird getestet? Mit welchen Daten? Was soll rauskommen? Was ist das erwartete Ergebnis? Nur dann sind die Tests auch wiederholbar und fehlernachvollziehbar. Und auch wichtig: Wenn ein unerwartetes Ergebnis rauskommt, ist das nicht automatisch ein Programmfehler, ein Bug. Manchmal liegt's auch am Testfall selbst oder die Anforderungen waren unklar.
Okay, fassen wir das Wichtigste für Sie nochmal zusammen. Systematisches Testen braucht eine klare Struktur. Das sind Testkonzept und Testplan. Metriken wie die McCabe-Metrik helfen, Komplexität irgendwie greifbar zu machen. Und der Codeüberdeckungsgrad, besonders C0 und C1, zeigt, wie gründlich die Tests den Code durchleuchtet haben. Aber vollständiges Testen ist praktisch unmöglich. Eine Illusion.
Absolut. Es geht am Ende immer darum, mit begrenzten Mitteln die wichtigsten Risiken abzudecken. Durch eine kluge Auswahl der Tests. Das ist die eigentliche Herausforderung im Testmanagement.
Und damit geben wir Ihnen noch eine letzte Frage mit auf den Weg. Wenn Metriken wie McCabe eben bestimmte Dinge wie Rekursionen, die wir subjektiv als komplex empfinden, gar nicht abbilden, wie stellen wir dann sicher, dass wir uns nicht blind auf Zahlen verlassen? Wie bringen wir das zusammen mit unserem menschlichen Urteilsvermögen, um wirklich gute, robuste Software zu bauen?